von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Selbst wenn ihr da draußen Fußball echt nervig findet, bleibt dran, denn heute geht es um Giganten. So heißt nämlich das Buch von Dietrich Schulze-Marmeling, die größten EM-Spiele aller Zeiten. Dietrich, erstmal herzlich willkommen zu Meilen und Zeilen.
Ja, danke.
Weißt du schon, welche Spiele du dir live in diesem Jahr im Stadion während der EM angucken willst?
Nein, das weiß ich auch nicht. Es wird sich hier und da noch etwas ergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, weil ich mir so ein bisschen analytischer an solche Turniere rangehe, ganz gerne die völlig alleine auf dem Sofa mir anschaue, ohne dass mir irgendwelche Bundestrainer von links und rechts da reinquatschen. Ja. Und dann zu meinem eigenen Conclusions komme.
Aber den Ton lässt du laufen, den Kommentator, oder nervt er auch?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wer es ist. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich stelle ihn manchmal leise. Also wenn ich merke, wird zu viel gesabbelt und es geht eigentlich mehr darum, sich als Kommentator zu präsentieren, das Spiel zu kommentieren. Wobei ich jetzt auch nicht in die Zeit zurück will von der 60er oder 70er, eigentlich nichts kommentiert wurde.
Nee, also vor allem gar keine Emotionen drin waren, ne?
Man kann den Ton, also so ganz abstellen tue ich nicht, wenn man ja auch die Stadiongeräusche haben will, aber ihn schon so ein bisschen regulieren. Also wenn es zu nervig wird, dann stelle ich ein bisschen leiser.
Du hast unglaublich viele Bücher geschrieben über Fußball. 74 die WM der Genies, Antisemitismus Reloaded, ganz spannend. Dann 1990 eine WM, die alles veränderte. Das goldene Buch der Fußballweltmeisterschaft. Du hast über Glasgow, Barcelona, Werder Bremen, Real Madrid, die Ruhrpott-Derbys geschrieben. Hast du noch andere Leidenschaften?
Außer Fußball.
Ja.
Auch sicher, auf jeden Fall. Politik und Musik, also... Ich fühle mich eigentlich relativ breit ausgestellt und ich glaube, man kann auch über Fußball besser sprechen und auch schreiben, wenn man nicht so eng auf den Fußball ausgerichtet ist, sondern auch alles, was drumherum ist, auch so ein bisschen integriert. Ich höre das, finde ich mal ganz interessant, auch von Fußballtrainern, höre ich immer wieder, wie wichtig für sie ist, beispielsweise Literatur zu fressen, weil sie dort unheimlich viel auch Literatur über die Menschen lernen und so als Trainer einer Fußballmannschaft, ich war ja selber auch lange Zeit Jugendtrainer, hast du ja mit unterschiedlichsten Charakteren zu tun, spielt der Faktor Mensch einfach eine riesige Rolle, passt das alles zusammen und so weiter fort. Und da kann man tatsächlich aus der Literatur, glaube ich, viel lernen. Und es ist einfach, man muss auch sehen, dass der Stoff beim Fußball ist dann begrenzt, wenn ich mich nur auf den Fußball fokussiere in dieser Diskussion. Ja. Und das ist auch so ein Stück weit Erholung, da sich mal mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Und ich bin leidenschaftlicher Fußballfan weiterhin und freue mich total auf die EM. Und wir sind beide, würde ich mal sagen, Experten. Was traust du der deutschen Mannschaft zu?
Ja, das ist, man muss erstmal sagen, so eine EM ist ja ein Turnier. Also wer da am Ende steht, der wird ja nicht unbedingt die beste Mannschaft in Europa sein. Ich denke immer noch, wie Portugal das Turnier da hat.
Schrecklich.
Hat,
ja, oder. Griechenland.
In der regulären Spielzeit mit nur einem Sieg in 8 Spielen und das war wirklich nicht so schön. Oder noch krasser 2004 Griechenland.
Ja.
War auch für mich eine die schwärzeste Stunde meines Redens über Fußball, weil ich war ja eine tolle EM und ich wurde vor dem Viertelfinale gefragt von dem WDR, wer wird Europameister, und fasziniert von dem bislang Gesehenen verstieg ich mich zu der Einschätzung, es gibt 7 Anwärter auf den Titel, aber in Griechen, da lege ich mich fest, die werden es garantiert nicht werden. Und am Montag kam dann der Anruf, was sagen Sie jetzt, Herr Schulze-Marmeling? Also vor dem Hintergrund wage ich ruhig mal zu behaupten, sagen wir mal so, Deutschland hat eine Chance, das auf jeden Fall.
Ja, also würde ich auch sagen.
Ein Turnier, und ich glaube, da spielt die Stimmung eine große Rolle. Ich glaube, auch diese Kaderzusammenstellung ist nicht unklug von Nagelsmann. Wenn man sich so die Kader anguckt, mit denen bei den WMs gearbeitet wurde, wird den beispielsweise von 2014 vergleichen mit denen von 2018, dann muss ich sagen, der von 2018 hatte eigentlich mehr Tiefe.
Ja.
War eigentlich der beste Kader 2014, aber 2014 waren Spieler dabei wie Großkreuz, Durm und so weiter und so fort, die gar nicht den Anspruch hatten, jetzt unbedingt zu spielen und nicht für schlechte Stimmung gesorgt haben, die aber da waren, bereit waren und dem Kollektiv geholfen haben, und das
genau,
war
genau
klüger als dieser, wie gesagt, der tiefe, sehr starke Kader von 2018.
Ja, das war 94 genauso, war auch ein stärkerer Kader als 1990.
Genau, bin ich auch so ausgerutscht. Also der Kader von 94 USA, haben ja auch viele gedacht, damit kannst du wirklich den Titel verteidigen.
Ja,
das ist eben das Problem mit Ebner, mit Effenberg und so weiter und so fort.
Genau, also, genau.
Das ist zu viel Unruhe, als dass es irgendwie funktionieren konnte.
Mhm. Ich zitiere gerne in deinem Buch auch, Lukas Podolski, im Fußball gewinnt manchmal der Bessere. Das fand ich witzig, dass du das da schreibst und das ist auch in Anlehnung an deine Prognose, dass Griechenland auf gar keinen Fall Europameister werden könnte. Lass uns mal auf deine Bücher zu sprechen kommen und ich finde von all den Büchern, also alle sind spannend, das ist keine Frage und ich würde alle gerne lesen, wenn ich die Zeit hätte, aber ich finde am spannendsten im Grunde dein Buch Antisemitismus Reloaded, Die Linke, der Staat und der 7. Oktober. Kannst du ein bisschen was darüber sagen?
Ja, das war, also ich habe mal rückblickend, ich hatte mich mit dem Thema Nahost Ende der 80er Jahre sehr intensiv beschäftigt, da war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Und habe damals also viele Debatten auch mitbekommen, auch in vielen Arbeitskreisen zu diesem Thema drin. Und dann bin ich so ein bisschen rausgegangen, aber war mich immer schon mit dem Thema von, ich nenne es mal Widerstandsbewegung, mehr oder weniger in Anführungsstrichen und Gewalt beschäftigt. Also ich habe ja sehr viel über Nordirland geforscht, auch geschrieben. Und beim 7. Oktober war es so, dass ich einfach schockiert war über diese Empathielosigkeit, die sich damals da breit machte mit dem Massaker. Und ich habe damals schon prognostiziert, es wird eine Woche dauern, es wird diese Antwort der Israelis geben und man musste befürchten, dass sie sehr massiv und auch überzogen auffällt. Jetzt ungeachtet der objektiven Gegebenheiten, dass es wahrscheinlich ohnehin schwierig ist, in Gaza so etwas wie einen in Anführungsstrichen sauberen Krieg zu führen. Aber dass das diese Bilder vom Massaker, die Nachrichten vom Massaker abgelöst werden würden durch das Elend dann in Gaza und dass ich da eine Stimmung aufbauen würde, die, also ich sage nicht, dass die Pro-Palästina-Solidarität kann man nicht irgendwie als passiert als antisemitisch denunzieren, das wäre falsch, aber das ist schon eine Stimmung, die aufbaut, die ohnehin existierende Antisemitismus verstärken wird. Und dass ja diesmal auch dieser Zuschuss, diese Verstärkung stark von links auch kommen wird, da oder von Teilen der Linken, muss dann auch irgendwie fair bleiben und das hat mich so dazu bewogen, mich damit auseinanderzusetzen, mit dieser moralischen Verirrung, so will ich es mal nennen. Ich war ja eine islamistische Bewegung, die auch genozidale Gedanken pflegt. Die feiere ich als Widerstandsbewegung, das tue ich als Linker oder Liberaler und Demokrat, obwohl ich gar nicht, also nicht im Traum unter den Verhältnissen der Hamas irgendwie leben möchte. Das hat aber so eine gewisse Tradition auch, muss man sagen, ne, dass man so das ist so dieser Feind meines Feindes ist mein Freund Ideologie. Hinter allem steckt irgendwie die USA und das ist der große Satan, dann gibt's den kleinen Satan und dann gibt es so eine Eigendynamik, die mich schon seit langem irgendwie irritiert, die ich auch in unserer Kampagne zur WM in Katar erfahren habe. Das hat mir auch da ein bisschen schon geprägt und da wollte ich einfach mal den Mund aufmachen.
Kannst du dazu noch was sagen über diese Kampagne bei der WM in Katar?
Ja, ich sehe da im Nachhinein als eigentlich als Erfolg an. Man hat es anfangs ja sehr unterschätzt, hat gesagt, er kriegt ja nichts. Also es ging immer, die Frage ist ja, was willst du erreichen? Willst du dadurch erreichen, dass die WM verhindert wird? Nein, das war völlig illusorisch. Oder willst du dadurch erreichen, dass man über Menschenrechte auch im Kontext von Fußball diskutiert. Und letztes, glaube ich, wenn ich mir die Zahl der Veranstaltungen anschaue, schon gelungen. Und was mich sehr überrascht hat, wo wir überhaupt nicht mitgerechnet hatten, dass es dann ja so eine Eigeninitiative, so eine Eigendynamik bei den Fans gab, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun hatten. Ja, also ich denke, die ganze Choreografien im Stadion, wir hatten, das war eine Szene, die wir waren vielleicht die Stichwortgeber, aber wir hatten mit der ganzen Organisation überhaupt nichts zu tun. Und auch viele Amateurvereine haben sich ja dann auch der Sache angenommen, auch hier eine Aktion gestartet. Was mir da eben in der Diskussion begegnet ist, und damit kommt den Bogen nochmal zu diesem 7. Oktober Antisemitismus Reloaded zu schlagen, dass man hörte manchmal diesen Vorwurf des Menschenrechtsimperialismus, wurde das genannt, dass also wir könnten doch nicht unsere Ansprüche an Menschenrechte auf Menschen dieser Region übertragen. Und in dieser Auseinandersetzung avancierte dann der Emir von Katar sozusagen zu einem Kämpfer gegen den Kolonialismus und Repräsentant des globalen Südens, wo meine Haltung immer war, sorry, es gibt für mich unveräußerliche Menschenrechte und die sind universal. Und auch in Katar und auch im Iran und ich weiß nicht, wo wird es Leute geben, die durchaus gerne die ähnliche Rechte hätte wie ich ja habe, Pressefreiheit, gewerkschaftliche Organisation, Meinungsfreiheit, LGBTQ-Rechte und so weiter und so fort, Frauenrechte. Soll ich denen jetzt sagen, sorry, ihr lebt nun mal in einer kulturell, in Anführungsstrichen, anderen Region oder seid in Anführungsstrichen unterentwickelt und so weiter. Deswegen könnt ihr nicht für uns, für euch diese Rechte beanspruchen, die ich hier also völlig selbstverständlich wahrnehme.
Ich war damals bei der WM 22, als die anfing, war ich in Algerien.
Ja.
War in der Nähe der Sahara in einer sehr abgelegenen Region und guckte das mit einer Großfamilie. Und dann gab es die Diskussion über die Armbinde und die Leute, mit denen ich da war, die sprachen sehr gut Englisch und Französisch, sodass die Kommunikation gut war. Und die sagten, warum wollt ihr euren Schmutz in unsere Kultur treiben?
Ja.
Ich finde es ein unfassbar schwieriges Thema insgesamt, weil wir natürlich unseren eurozentrischen Blick haben und da auch ganz schnell auch zur Arroganz neigen. Und gleichzeitig gebe ich dir komplett recht, LGBTQ, also Homophobie in diesen Ländern und so, das geht nicht. Ganz einfach. Ist egal, ob ich eurozentrisch bin oder nicht. Ich weiß, wenn ich schwul wäre und in einem solchen Land leben würde und ich würde komplett unterdrückt werden und könnte meine Neigung nicht ausleben, es wäre furchtbar. Ganz einfach.
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein, also es gibt natürlich diesen Eurozentrismus und ich habe auch als jemand, der in den 80er Jahren auch sehr aktiv war in der Friedensbewegung immer mich gegen diesen Eurozentrismus gestellt, auf die eurozentristischen Tendenzen hingewiesen. Ne? Mhm. Also wo wir immer so taten, das wäre das größte Problem Krieg in Europa und es gäbe nicht schon Kriege in anderen Regionen der Welt, aber es ist zu so einem Totschlagsargument geworden, finde ich irgendwo.
Ja.
Politischen Totschlagsargument und das ist, es geht ja um ganz selbstverständliche universale Rechte dort. Mhm. Und du hast natürlich, jetzt wenn wir auf die Nationalmannschaft gucken, du hast also ich habe so eine gewisse Einschätzung davon, welche Diskussion auch in dieser Elf damals stattgefunden hat in Katar und wie diese auch überfordert das. Du hast jetzt vielleicht einen Spieler da, der ist auch aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Erfahrung in Sachen Rassismus, steht da an vorderster Front und sagt, also prangert das auch an, den Rassismus und so weiter fort. Und dann kommen die Regenbogen, wenn du über einen Nassbinde, dann geht's um Homophobie, dann geht's um die Rechte von Schwulen und Lesben im Ausgangsland Katar. Mhm. Und da sagt er dir dann möglicherweise, also damit habe ich nichts am Hut. Ne? Ich finde das, also mit Schwulen und Lesben will ich nichts zu tun haben. Mhm. Und ihr tut das ja nur deswegen, weil wir ein muslimisches Land sind. Das ist eigentlich gegen den Islam, eure Kampagne. Die ist gar nicht für Menschenrechte da. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Mannschaft so gelaufen. Also es gibt ja so einige Bemerkungen, ohne dass die Spielern direkt zugeordnet wurden, sind ja überliefert worden, wo dann ja Neuer und Goretzka eben keine Merken ihren Büro organisieren konnten. Also es ist extrem schwierig, aber ich finde, deswegen muss ich nicht jetzt abrücken von meiner Haltung, die Menschenrechte sind universal und mir ist völlig gleich, wo die Unterdrückung von Schwulen, Lesben, von Frauen und weiter und so fort stattfindet, ist mir eigentlich völlig egal. Ich prangere sie an jedem Ort der Welt an.
Gut, mache ich auch. Mache ich auf Facebook. Ernte da teilweise Kommentare, die man sich von sogenannten Facebook-Freunden niemals hätte vorstellen können. Aber es ist gerade so. Ist eine komische Zeit, in der wir leben. Und ich mache mir so ein bisschen Hoffnung auf die EM, weil ich auch durch meine vielen Reisen es immer wieder liebe, nach Deutschland zurückzukommen, weil wir ein wirklich freies Land sind, soweit das geht. Ja, aber und das ist gut. Und ich glaube, dass wir unseren Geist, auch wenn der gerade ein bisschen nach rechts abdriftet in diesem Land, und dennoch würde ich sagen, dass wir unseren Geist mal wieder so ein bisschen international zeigen können und ein Fußballfest gestalten können, wie es vielleicht andere Leute nicht können. Und ich freue mich total drauf. Und das geht dir vermutlich genauso.
Ja, und gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, wir können es nicht mit 2006 vergleichen, ne? mit dem sogenannten Sommermärchen. Also da habe ich das so gespürt, auch bei jungen Menschen. Und da ist es wirklich gelungen, dass die Berliner Republik, wie es damals hieß, zu präsentieren. Deutschland ein weltoffenes Land, in dem sogar 4 Wochen lang die Sonne scheint, man glaubt es kaum. Es hat auch damals Szenen gegeben, die nicht dazu passten, die erst später so, so öffentlich wurden. Aber das dominante Bild war einfach ein anderes und sind jetzt so ein ziemlich gespaltenes Land. Auch, dass diese Nationalmannschaft was für einen, zu einer positiven Stimmung in Deutschland beiträgt und nicht zu diesem, ja, wir sind ja auch überall schlecht, bei uns funktioniert ja auch nichts und hat ja alles keinen Sinn. Aber die Ausgangssituation ist, glaube ich, schon eine andere, als das 2006 war. Zumal bei 2006 auch noch eins dazu kam. Wir waren damals, was den Fußball anbelangt, waren wir über eine längere Strecke eigentlich, wissen wir, eine längere Strecke unten, als das heute der Fall ist. Also ja. Es gab 98 WM, war Katastrophe, 2002 dann überraschenderweise mit einer eigenen Rumpelmannschaft Vize-Weltmeister im Turnier.
Ja, genau. Und da, ich unterbreche ganz kurz. Ich habe damals noch bei RAN gearbeitet.
Ja.
Und wir haben damals ein T-Shirt gedruckt. Rudi, nimm mich mit. Und das ist, also heute würde man sagen, viral gegangen. Gab es damals natürlich noch nicht. Aber auf jeden Fall, dieses T-Shirt wurde uns aus der Hand gerissen. Es war verrückt. Weil einfach eine so unfassbar schlechte deutsche Fußballnationalmannschaft dastand. Mit Rudi Völler, einem Trainer, der eigentlich überhaupt nicht wusste, wie er da 11 brauchbare Typen auf den Platz kriegen könnte. Und dann kommen die ins Finale und die haben da sogar noch einen Pfostenschuss und alles gehabt. Oliver Neuville, wahrscheinlich du erinnerst dich, ne? Genau, und dann macht Kahn diesen doofen Fehler und ansonsten, vielleicht hätten wir die Brasilianer im Elfmeterschießen geschlagen, weiß man nicht. Und wir wären Weltmeister geworden mit einer wirklichen Rumpeltruppe.
Das war das beste Spiel, mit Abstand beste Auftritt.
Das war das einzig gute Spiel.
Ja, und das ist, man hat sich so ein bisschen damit abgefunden, dass wir nicht mehr Top on the Bird sind. Mhm. Man wurde so als Sensationsvize-Weltmeister gefeiert. Ähnlich wie die 66er-Mannschaft ja auch. Und dann kam ja Volker Herrer. Jetzt haben wir aber Maßstäbe gesetzt mit 2006, 2010 und 2014. Und dann kam der große, jetzt kamen zwei WM-Pleiten hinterher. Mhm. Und ich habe so im Anlass wieder zu viel, bei manchen Leuten zu viel im Kopf ist, ja, eigentlich müssen wir ja. Alles, ne? Und dieses eigentlich müssen es immer eigentlich falsch.
Ja.
Die Realität ist, dass wir natürlich Defizite im deutschen Fußball haben, auch bedingt durch Fehler, die in der Ausbildung gemacht wurden, dass man sich da nicht weiterentwickelt hat, so richtig geschaut hat, was andere Länder da machen, was man ja vor 2014 sehr intensiv gemacht hat. Und deswegen die Ansprüche dann, also dieses zwischen Himmel und hoch jauchzen, zu Tode betrübt, dass da irgendwie zu wenig irgendwie da ist. Ich hoffe, dass sie ins Halbfinale zumindest kommen. Das würde, glaube ich, schon sehr helfen.
Ja, ich bin so ein total kranker Fußballoptimist und ich glaube ja, wir gewinnen das Ding. Aber das sehen wir danach.
Also nach wenn Griechenland 2004 gewinnen können wir das natürlich auch nicht sehen. Also nein, ich würde das echt nicht ausschließen. Da.
Ja. Jetzt hast du ein Buch geschrieben über die besten Spiele aller Europameisterschaften. Was ist für dich das beste Spiel?
Also mich auf eins festzulegen ist schwierig. Also
ja, ich gebe dir 3.
Wir Deutschen denken natürlich immer an das legendäre 3:1 von Wembley.
Ja.
1972, okay. Es gab 2 Spiele von den Holländern bei der EM 2008 gegen Italien und Frankreich. Ich glaube, 1:4:0 gegen Frankreich, 3:0 gegen die Italiener. Muss man äußern, ja. Italiener 3:0, wo ich dachte, die machen da den Durchmarsch, das ist einfach überragend. Und dann verloren die, und das war auch ein großartiges Spiel gegen Russland, 1:3. Das war eine ganz tolle russische Mannschaft damals. Also diese EM habe ich noch ganz besonders in Erinnerung. Eigentlich auch, weil die Spanier endlich diesen Status dieses Underachievers, der immer im Viertelfinale rausfliegt, endlich ablegten bei dem Turnier. Dann gibt's so das Spiel natürlich Schweiz-Frankreich. Ne, damals war natürlich ein Riesenspiel, wo die Schweiz sich durchsetzt, das Underdog gegen die Franzosen. Ich kann mich echt nicht so.
Ist schwierig, ich geb's zu, ist auch eine echt schwierige Frage, klar.
Gibt so viele, also vielleicht auch, weil ich jetzt mir die natürlich für das Buch da eine ganze Reihe von Spielen rausgepickt habe, fällt es mir schwer. Und es gibt ja manchmal auch großartige Spiele. Ich habe ja diese beiden von Niederländern gesagt, die einen mit klaren Siegen enden. Also da könnte man ja auch sagen, naja, das Spiel war nicht großartig, war das Spiel einer Mannschaft war großartig, aber nicht das der anderen. Also müsste es ja eigentlich ein engeres Spiel sein, das ich dann nennen müsste.
Ja, und sowas gibt es irgendwie bei der EM nicht. Ne? Sowas bei, wenn du nach einer WM fragst, ja, das 4:3 Halbfinale gegen Italien 1970, ja, sowas, das ist ja Wahnsinn. Und sowas gibt es auch im Verein Fußball, ne? Also zum Beispiel das 7:3 von Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt 1960, sowas. Ich muss echt sagen, eine EM ist eigentlich dann doch nur bis heute, wenn überhaupt, die kleine Schwester der WM.
Ja, ich habe zeitweise, war ich der Auffassung, ist von der Qualität besser, weil die Leistungsfrustration größer ist.
Ne? Klar, du hast nicht diese totalen Außenseiter dabei.
Ne, wie Saudi, wie damals ja. Deutschland, Saudi-Arabien 18:0 2002.
Ja, das ist ja Quatsch.
Es kommt nicht vor. Das ist aber, das ist ja vorbei, aber das passiert eigentlich kaum noch. Wenn man sich diese erste WM anguckt, mit 24 Mannschaften, stellt man fest, dass dieses Mitwirken der Kleinen gar nicht zur Folge hatte, dass jetzt mehr Tore fallen, weil die alle ziemlich gut verteidigen konnten. Und es ist eben Turnier, da ist das schon ganz, ganz viel wert. Aber gleichzeitig hat natürlich durch diese Ausweitung dann schon eine gewisse Verbesserung stattgefunden in der Leistungskonzentration. Insofern gleicht sich dann die EM auch unter diesem Aspekt einer WM an. Und wenn man sie dann gegenüberstellt, dann muss man sagen, ja, da hast du recht, das ist dann doch nur noch die kleinere Schwester der WM. Also eine WM ist dann schon noch die größere Konstruktion da.
Wenn wir in die Zukunft des Fußballs gucken würden, siehst du einen Weg aus dieser Spirale des Geldes heraus oder sagst du, das geht immer weiter, bis es einfach irgendwann komplett explodiert und Fußball stirbt?
Ja, wir prognostizieren ja periodisch, dass in der Fahnenstange das erreicht und die Blase platzt. Bis jetzt passiert das nicht. Was ich sehe im Fußball ist, das ist für mich so eine gewisse Fantasielosigkeit auch. Mhm. Es geht eigentlich immer, du gerätst in eine Krise, ne, Vereine geraten in eine Krise. Jetzt nehmen wir mal die Super League mit Barcelona und mit Juventus und mit Real, die alle wissen, mit dem Modell, was sie haben, können sie nicht mehr Geld generieren. Und aber sie sind hoch verschuldet und sie müssen Geld, sind dazu verdammt. Und dann beginnt immer die große Suche nach der neuesten Geldquelle. Und du weißt, dass wir das Problem nicht letztendlich lösen, sondern nur temporär. In fünf Jahren werden sie wieder mit einer neuen Idee an der Tür klopfen. Das finde ich so ein bisschen. Also ich merkte selber, dass ich mich von dieser Diskussion so ein bisschen verabschiede und sah und mich dann so Dingen widmen wie, warum schafft es der SC Freiburg seit so vielen Jahren in der Bundesliga zu spielen und dann auch europäische Sphären in der Tabelle vorzustoßen. Oder Holstein Kiel eben halt. Ne? Warum schafft es Holstein Kiel in die erste Liga zu kommen? Also die Pläne, die so ein bisschen, also Ideen, die nicht primär von Geld abhängen. Also ich will mich auf Sporting konzentrieren. Und ich hatte ja mit Marco Bode dieses Buch.
Genau, Geld schießt keine Tore.
Ja. Und da ist, es sei denn, man hat sehr viel davon, wir haben das Jens Jerem-Zitat da genommen und wir überlegen da auch zurzeit, ob wir, nachdem wir geschrieben haben, Tradition schießt keine Tore, vielleicht eine Fortsetzung machen mit dem Titel Ideen schießen Tore. Also um sich solchen Modellen mal zu widmen, also wie man in diesem turbokapitalistischen Fußball dann auch überwintern kann, überleben kann, wenn man nicht zu diesen ganz Großen gehört, wenn man kein Super League-Kandidat ist.
Für mich ist es so, und auch für mein Umfeld, dass viele sagen, das ist pervers geworden. Ja, das geht so nicht. Es geht nicht, dass ein noch nicht mal Weltklasse-Fußballer mittlerweile 10 Millionen Euro im Jahr verdient. Das haut nicht mehr hin. Und da fehlt dann auch die Identifikation der Fans mit den Leuten. Und die Frage ist, ob Fußball nicht immer wieder ein Ausdruck unseres Systems und unserer Gesellschaft ist, wo man sagt, die Schere ist mittlerweile so auseinander in vielen Bereichen, dass es einfach ungesund ist und eine Frage der Zeit ist, bis eine Implosion oder Explosion stattfindet.
Also diese Parallelität der Gesellschaft sehe ich auch, wobei im Fußball es fast noch mehr gelingt, dann diesen Gesamtladen, dieser Fußballfamilie zusammenzuhalten. Mhm. Also irgendwie geht es dann ja doch nur die Kommunikation von ganz unten nach ganz oben, wobei aber auch so Institutionen wie beispielsweise der DFB-Pokal ganz wichtig sind, wo nochmal alles so zusammenkommt. Aber innerhalb dieser Familie zerfällt das natürlich in verschiedene Kulturen und ich kriege das auch verstärkt mit, ohne es übertreiben zu wollen, dass Leute nicht mehr so einen Bock haben auf diesen Glamour-Fußball oder sagen, okay, Champions League ist für mich was, gucken wir im Fernsehen an, ne? Da picke ich mir die Rosinen so raus. Aber es ist nicht der Fußball unbedingt, den ich live erleben muss. Und ich fand während der Pandemie eine ganz, also nicht schon nicht während der Pandemie, sondern vor der WM in Katar, da fand ich eine Beobachtung ganz interessant, dass die Regionalliga hat ja weitergespielt. Der Frauenfußball hat auch weitergespielt und die haben in dieser Zeit zum Teil erstaunliche Zuschauerzahlen erreicht. Mhm. Und also die, zum Teil wurden diese Spiele ja auch als Alternative präsentiert zu dem großen zu dem großen Fußball, zu WM. Das hat ja irgendwo funktioniert, ne? Also die Frauen-Bundesliga hatte enorme Zahlen, Regionalliga spielen was, das ist Borussia Münster einen bitterkalten Tag. Da haben sie das Spiel, also in der vierten Liga quasi angeboten als Alternative zu Katar, also dem Katar nicht gefällt, da kommt in das Borussia-Stadion, morgen fast 10.000 da. Solche Beispiele gab es ja einige. Mhm. Ich will das nicht überschätzen. Also ich sehe da noch nicht eine große Bewegung am Start. Aber was ich sehe, ist, dass offensichtlich dieser Fußball auf dieser Ebene überlebt. Also dass der nicht verschwindet jetzt, was sich alles nur noch fokussiert auf die Giganten.
Ja, ja, ja. Das sehe ich auch so. Und ich sehe das größte Problem, je mehr ich mich mit alternativen Gedanken und alternativen Ideen, sagen wir mal, auseinandersetze. Das große Problem sind leider alte weiße Männer. Also so hart das immer klingt, aber das Patriarchat macht im Moment, wenn du es dir anguckst, alles kaputt. Und man kann alles aufs Patriarchat zurückführen, was alles kaputt macht. Siehst du das auch so und hast du da auch Angst vor? Und hast du auch Angst vor diesem Begriff alte weiße Männer? Weil wir sind es ja auch ein bisschen.
Also ich habe da für mich überhaupt nicht angegriffen, muss ich sagen. Dieser Begriff greift, mancher mag das enunziatorisch begreifen, aber dann gucke ich mir bestimmte Reaktionen zu bestimmten Dingen im Netz an und muss leider feststellen, das ist schon meine Altersklasse, die sich da irgendwie an Themen wie Gender, wenn man sich das abarbeitet, bis zum geht, nicht mehr, als ob die Welt dadurch untergeht, wo ich die Gelassenheit habe und sage, wie wir reden, darüber wird die nächste Generation entscheiden, was soll ich mich jetzt riesig da einmischen, und Sprache hat sich immer irgendwie verändert. Also insofern ist diese Beobachtung mit den alten weißen Männern ja nicht ganz falsch. Und im Fußball täte sicherlich mehr Diversität in dem Sinne, mehr Frauen in dieses Business rein, in die Mannschaften rein, auch mehr also Menschen auch mit einem anderen ethnischen, kulturellen etc. Hintergrund, täte dem absolut gut. Da hat sich der Fußball, es gibt schon. Man kann schon beobachten, da tut sich etwas, aber da muss ich noch viel, viel, viel mehr tun.
Ja. Ja, unbedingt, unbedingt. Dietrich, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich könnte noch Stunden über Fußball reden, aber ich weiß, dass die Leute uns nicht so lange zuhören werden. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche allen, also dir, mir und allen da draußen, eine geile EM. Ich hoffe, dass es einfach große Spiele gibt, dass es wirklich eine Feier wird. Ja, und das ist alles sauber, gesund, ohne irgendwelche Vorfälle bleibt. Und dass wir es einfach genießen können.
Das hoffe ich auch.
Ja, und alle dann demnächst dein Buch kaufen. Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten. Es macht so Bock auf die EM und ich freue mich wahnsinnig drauf. Dietrich, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ciao. Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.